Deshalb müssen wir, glaube ich, auch von unserem Gedankengut weggehen, von einer reinen Work-Life-Balance, sondern wenn ich arbeite, dann lebe ich ja auch.
Krise macht Werte, wirklich wahrhaft und wahrlich gelebte Werte, sichtbar.
Zur letzten Ausgabe von Grundsatz im Jahr 2020 unserer Podcast-Serie der Politischen Akademie der Volkspartei begrüßt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, im Namen des gesamten Teams Christian Gerte-Laudenbach ganz besonders herzlich. Ein Jahr der ungeahnten Herausforderungen, Veränderungen und Aufgabenstellungen liegt bald hinter uns. Ein Jahr, das es so noch nie gegeben hat. Und stellvertretend für viele mein Wunsch an dieser Stelle, ein Jahr, das es so bitte nicht mehr geben möge, fordern für uns alle, wenngleich in unterschiedlicher Dimension und Auswirkung. In der Hoffnung, dass wir unsere Blicke optimistisch in die nahe Zukunft richten dürfen, wollen wir gleich voller Elan und mit der notwendigen Portion Begeisterung in unsere heutige Sendung starten. Eine Folge, die, wie wir hoffen, wieder möglichst viele Grundsatzhörer und Hörerinnen anhören, liken und downloaden werden. Unsere Aufnahmekulisse ist wie auch in den letzten Sendungen das Studio im Springerschlössl in Meidling, dem Sitz der Politischen Akademie der Volkspartei. Das Setting heute dennoch ein leicht verändertes. So sind wir via Videokonferenz zum einen mit der unteren Donaustraße im zweiten Bezirk verbunden, mit dem Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend und zum anderen schalten wir nach Tirol. Das Thema in den kommenden Minuten: Arbeit, neue Arbeitswelten und Veränderungen eben dort. Froh, um nicht zu sagen sehr froh, dass wir es terminlich geschafft haben, sind wir darüber, Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend Christine Aschbacher bei uns zu haben. Auch wenn es genau genommen kein bei uns ist, willkommen zur heutigen Aufnahme. Danke für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Nicht in Wien ist heute Andreas Gnester, der sich selbst als begeisterter Unternehmer bezeichnet. Der Geschäftsführer der Beratungsgruppe Team Gnester ist Buchautor und kann als Vordenker im großen Themenkomplex Arbeitswelt bezeichnet werden. Einen schönen Nachmittag aus Wien. Auch Ihnen danke, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute.
In der Hoffnung, dass das Internet stabil ist, die Laptops funktionieren und der Gesichtsausdruck unseres Technikers weiterhin ein so lockerer bleibt, freue ich mich über meine beiden Gäste und somit die hundertprozentige Einhaltung aller bekannten und gängigen Covid-Regeln und Maßnahmen während unserer Aufnahme zu Grundsatz. Denn eines ist uns sicher, uns Grundsatzmachern, Pause wollen wir keine mehr machen. Das Jahr 2020 war für uns alle ein ungewöhnliches. Vieles, um nicht zu sagen alles, was wir hatten und kannten, wurde dabei grundlegend auf den Kopf gestellt. Veränderungen für jeden und jede von uns standen an der Tagesordnung und stehen. Und der Wandel in allen Bereichen ist spürbar. Unabhängig von Alter, Einkommen, Ausbildung, sozialem Standing, Wohnort, privater Lebens- und auch der Familiensituation. Gewohnte Abläufe wurden verworfen, Arbeitsprozesse hinterfragt. Das Zusammenleben in neue und oftmals sehr ungewöhnliche, weil ungekannte Rahmenbedingungen gepresst. Frau Bundesministerin, was hat sich denn für Sie jetzt ganz persönlich geändert in Ihrem Leben? Es ist wahrscheinlich nicht nur spürbar weniger Zeit fürs Privatleben, Familie und Hobbys.
Ja, so wie bei uns allen hat sich das Leben unglaublich in diesem Jahr gewandelt. Erstens einmal durfte ich seit Beginn des Jahres als Familien-, Arbeits- und Jugendministerin für dieses wunderschöne Land und für so viele Bürgerinnen und Bürger zuständig sein und somit für Millionen von in Österreich lebenden Menschen auch verantwortlich sein und Gestaltungen zu machen. Und zugleich, sofern wir uns eingearbeitet haben und am Beginn schon festgestellt haben, dass wir die Vereinbarkeit stärken wollen, dass wir neue Arbeitswelten weiterentwickeln wollen und auch hier einen Stakeholder-Prozess einleiten, sind wir Mitte März schon mittendrin gewesen von der Corona-Pandemie, die uns international, aber auch in Österreich mit voller Wucht erwischt hat. Und seitdem sind wir in den Bereichen Arbeit, Familie und Jugend im Krisenmanagement. Weil es gibt niemanden, den die Corona-Pandemie nicht betrifft. Und es haben sich alle Arbeitsweisen total verändert, entweder in den versorgungskritischen Bereichen noch extremer, noch intensiver geworden und aber auch einmal sozusagen systemkritisch auch vor den Vorhang geholt werden, sei es auch zum Beispiel das Personal im Reinigungsbereich, das für unsere Hygiene- und Gesundheitsstandards auch sorgt. Nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Aber auch der Beschleuniger, den wir erlebt haben im Anwenden des Homeoffices, was natürlich auch zu einer Doppel- und Mehrfachbelastung im Zuge des Lockdowns geführt hat mit Homeoffice, Homeschooling und so weiter. Und wo wir uns gerade anschauen, wie können wir diese Transformationsprozesse in neue Arbeitswelten bringen, sodass wir auch nachhaltig aus dieser Krise die Irritationen nutzen und Innovationen ermöglichen und diese auch sozusagen wachsen lassen können. Und im Familien- und Jugendbereich, wo ja Familien bestehend aus Eltern, Kindern, Jugendlichen, aber auch Großeltern ein ganz ein anderes soziales Leben heuer gemacht haben, sei es auch im Umgang mit der Schule, mit Distance Learning, aber auch im Umgang mit den Großeltern, mit Oma und Opa, wo viel Verzicht, viel Beitrag auch geleistet wurde im Verzicht, im persönlichen Austausch und wo wir uns schon besonders auch darauf freuen, wenn wir dieses Familienleben wieder intensiver leben können. Wo aber auch die Begegnung in der Kernfamilie, im engsten Kreise wieder stärker zugenommen hat.
Die Frage nach den offensichtlichsten und spürbarsten Veränderungen auch an Sie, Herr Gnester, der komplette Turnaround oder war es für Sie von Beginn an ein routiniertes Abfinden mit der neuen Situation? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Sicherlich beides, Turnaround und komplett neue Situation. Erstmals möchte ich sagen, dass sich das Jahr 2020 fühlt sich an wie 5 Jahre. Ich versuche mich immer wieder zurück zu versetzen an den Beginn dieses Jahres, wo wir da standen, was wir geplant hatten, was wir vorhaben, was wir dann erleben durften und wo wir heute stehen. Und ich glaube auch, dass die meisten von uns haben dieses Jahr vielleicht sogar ein Fünffaches geleistet. Meine persönlichen Eindrücke sind, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Ich bin noch effizienter, noch effektiver geworden in meinem Arbeiten. Die Technologie, die ich erst dieses Jahr in einem Ausmaß gelernt habe, anzuwenden, wie ich das zuvor niemals gemacht habe, hat mir das möglich gemacht. Gleichzeitig ist es aber auch passiert, dass ich so viel meine Familie, meine Kinder, meine Frau sehen konnte, wie in den letzten Jahren zuvor niemals. Also diese Balance zwischen Arbeit und Freizeit hat einen unglaublichen Qualitätsgewinn genommen. Natürlich war das für uns Unternehmen und für die Welt der Unternehmerinnen und Unternehmer extrem herausfordernd. Da möchte ich aber auch sagen, in erster Linie diese positive Beobachtung, die ich gemacht habe, wie schnell Unternehmen geschafft haben, sich mit der Situation abzufinden, darin neue Perspektive, Chancen und Möglichkeiten erkannt haben. Natürlich ist es ein Jahr der Krise gewesen, wo wir alle Krise durchgemacht haben, aber jede Krise birgt eine Chance und eine Möglichkeit, sich auf Zukunft auszurichten. Ich glaube, was dieses Jahr auch für mich gebracht hat, ist einen Blick auf Qualität und vielleicht einen veränderten Blick auf Qualität zu bekommen. Ich glaube, dass die zwischenmenschliche Beziehung, das persönliche Treffen, das schätze ich heute ganz anders wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr war das ganz selbstverständlich. Da waren wir vielleicht sogar überdrüssig der Vielfalt von Veranstaltungen, Aktionen, Möglichkeiten des Beisammenseins. Jetzt sind wir sehnsüchtig danach, wieder Menschen persönlich treffen zu können, sich mit denen austauschen zu können. Und das hilft uns da auch ein anderes Augenmaß und eine andere Perspektive zu bekommen. Arbeitswelt hat sich fundamental verändert, die ist anders geworden und so viel möchte ich jetzt schon sagen, die wird auch nie wieder so sein, wie sie vor dem Jahr 2020 war.
Thema Arbeit, Stichwort Arbeit, heute ja auch der Fokus unserer Sendung, die Arbeitswelt, die Veränderungen derselbigen. Arbeit, die Definition von Arbeit, wenn man es im Internet sucht, ist eine zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste körperliche und geistige Tätigkeit, die ursprünglich der Prozess der Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur zur unmittelbaren Existenzsicherung war, also Arbeit, um zu überleben. Sie ist Teil unseres Lebens, Frau Ministerin, ein wichtiger Teil. Im Menschenbild der neuen Volkspartei ist Arbeit ein sinnstiftender Teil. Wie kann denn aus Ihrer Sicht Arbeit das sein? Wie kann Arbeit für den, der sie ausübt, sinnvoll sein, auch im Hinblick auf die Gesellschaft?
Uns geht es darum, dass jeder Mensch dazu da ist, eine sinnerfüllte Tätigkeit auch nachzugehen. Jeder Mensch hat in sich sozusagen einen Funken an Antrieb, an Neugier, an intrinsischer Motivation und die meistens damit verbundenen Talente auch und Stärken oder auch Interessen. Und diese dann in die Arbeitswelt zu transformieren, zu integrieren, ist das, was es an sinnerfüllender Tätigkeit gibt. In der Früh zum Beispiel zu wissen, wozu steht man auf, was sind heute meine Ziele, was ist meine Tätigkeit. Und am Abend auch heimzukommen und zu sagen, ja, das habe ich heute geschafft, das habe ich heute weitergebracht, weiterentwickelt, meinen Beitrag geleistet. Und das große Wozu auch festzulegen, wozu mache ich das? Beispielsweise investieren wir jetzt gerade intensiv in Aus- und Weiterbildung. in die Menschen, die bereit sind, jetzt mit anzupacken, die auch neue Jobchancen brauchen in Zukunftsbereichen oder auch dort, wo wir nach wie vor einen Fachkräftemangel verzeichnen. Und da geht es darum, schon vorab eine Berufsorientierung zu geben. Wo sind die Erfahrungen? Wo sind die Schwerpunkte? Wo sind aber auch die Stärken? Wo sind die Interessen, die jeder Mensch in die Arbeitswelt auch transformieren kann? Und das ist meine tiefe Überzeugung und die große Vision auch in der Arbeitspolitik, dieses Matching noch besser herzustellen, zu ermöglichen, damit es eben dann auch eine sinnerfüllte Tätigkeit gibt. Und damit verbunden ist ja dann auch dieses sinnstiftende Leben, wo ja jeder von uns auf der Suche nach dem Weg sozusagen ist und der Weg entsteht im Gehen. Und somit ist es wichtig, dass man auch einmal Erfahrungen sammelt, gerade auch die jungen Menschen, sei es mittels Praktika. Das ist natürlich gerade in einem Jahr mit der Corona-Pandemie sehr herausfordernd geworden. Aber auch als Jugendministerin möchte ich da erwähnen, dass wir für alle Jugendlichen einen Zugang haben in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, wo jeder, sei es im Sportverein oder auch bei verschiedenen Freizeitaktivitäten willkommen ist und auch hier schon Softfaktoren lernt, vielleicht auch im Team miteinander sein kann, wo es darum geht, auch eine sinnerfüllende Beschäftigung in der Freizeit auch anzubieten, wo man gleichzeitig auch Erfahrungen sammelt und sich austauschen kann. Und zusammen in der Arbeitswelt gesehen geht es auch ums Thema der Wertschätzung, der werteorientierten Führung. Und wenn wir uns das heutige Jahr anschauen, dann ist es darum gegangen, welche Unternehmenskultur steckt auch im Unternehmen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt sind als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und wie halten wir in dieser Krise zusammen, dass wir so gut wie möglich durch diese Zeit kommen, wo eben daraus auch über die verschiedenen Arbeitsweisen Innovationen wieder entstehen, aber auch das soziale Miteinander, das so reduziert wurde in diesem Jahr, was notwendig war aufgrund dieser Corona-Pandemie, auch wieder dieses soziale Miteinander zu stärken.
Das von Christine Aschbacher erwähnte Wort Unternehmenskultur würde ich jetzt einfach eins zu eins übernehmen. Andreas Gnester, aus dem Blickwinkel des Firmenleiters, des Unternehmers, was kann denn der Arbeitgeber tun, damit die Arbeit sinnbehaftet ist, erfüllend erscheint und man sie gern verrichtet?
Ich glaube, danke. Kultur ist ein richtiges und spannendes Stichwort. Und dieses Jahr, das abgelaufene Jahr, hat uns gezeigt, Krise macht Kultur erst so richtig sichtbar. Krise macht Werte, wirklich wahrhaft und wahrlich gelebte Werte sichtbar. Das haben wir in sehr vielen Unternehmen dieses Jahr ganz genau gemerkt. Und die Kultur, die Unternehmenskultur, der sozusagen der soziale Klebstoff einer Organisation, der war im abgelaufenen Jahr extrem wichtig, weil durch das dezentrale Arbeiten, wir wissen, dass knapp die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher sind überhaupt aufgrund ihres Berufsbildes in der Lage, ihren Job von zu Hause oder von dritten Orten aus zu machen. Und von denen haben über 80% die Möglichkeit wahrgenommen, in unterschiedlichen Ausmaß, Lockdown 1, 2 etc., zu remote, im Remote-Modus oder im Homeoffice zu arbeiten. Und da braucht es natürlich auch ganz andere Möglichkeiten zu verbinden, Verbundenheit im Unternehmen, in einer Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten. Da braucht es auch ganz andere Methoden des Führens. Remote Leadership ist so ein Stichwort dieses Jahr geworden. Für viele Führungskräfte extrem herausfordernd, die vielleicht noch aus einer Zeit kommen, wo Führung per Kontrolle stattgefunden hat und wo jetzt Führung sich viel mehr am Ergebnis oder an der Wirkung orientiert. Ich würde auch gern noch etwas hinzufügen, das kann ich nämlich nicht so stehen lassen, lieber Moderator. Sie haben natürlich vollkommen richtig gesagt, Arbeit ist zum Überleben da. Und das Wort Arbeit ist leider etymologisch ein nicht positiv konnotiertes, weil da dieses Überleben so im Zentrum steht. Aber ich glaube, der größte Fortschritt unserer Gesellschaft ist der, dass Arbeiten heute zum Leben da ist und dass Arbeiten ein wesentlicher Teil unseres Lebens ist. Und da möchte ich auch nochmal, die Frau Bundesministerin hat so viel schon dazu gesagt, aber vielleicht doch noch einmal ganz kurz zu unseren Werten, zu den Werten der Volkspartei, auf diese Werte der Volkspartei kommen. die in, ich weiß, dass einer dieser Grundwerte der Volkspartei ist der Individualismus. Das heißt, mach aus deinem Leben etwas, pack die Sache an und verwirkliche dich und mach das, was in dich hineingelegt ist, bring das zur Entfaltung. Und das ist so ein wichtiger Teil unserer Arbeitswelt, und diese Möglichkeit zu haben, Dinge, Werte, Talente, Berufung und solche Möglichkeiten in unserem arbeitenden Leben zur Wirkung zu bringen. Der zweite ganz zentrale Wert in der Volkspartei ist christlich geprägt, die Nächstenliebe. Und ich nenne das jetzt auch ganz christlich, die Nächstenliebe. Ja, und was ist denn Arbeit sonst als ein Ort der Gemeinschaft, wo wir Menschen begegnen und in Interaktion treten und letztlich, verzeihen Sie, wenn ich das jetzt überzeichnend sage, aber Nächstenliebe üben, ja, täglich erfahren. Das hat uns auch dieses Jahr so gezeigt. Wir haben viele Menschen nicht gesehen, wie schwierig das war, die Isolation zu Hause zu sitzen. Also diese zwei ganz starken Grundwerte, Individualismus, Entfaltung und Beziehung, Nächstenliebe, die in unsere Arbeitswelt hineingebettet sind. Und jetzt ganz an den Anfang Ihrer Frage zurückkehrend, das sind auch die Gründe, warum wir bei einem Unternehmen, in einer Organisation arbeiten, weil wir unsere Ziele dort realisieren können, weil wir dort einen Beitrag zu den Zielen des Unternehmens leisten können mit unserem Tun, uns also verwirklichen können, etwas erreichen können, weil wir dort eingebettet sind in eine Organisation, in eine Community, wo wir Beziehung und Verbundenheit leben können und ausleben können. Und wir sind auch Teil einer Organisation, weil dort Einstellungswerte da sind, weil eine gewisse Haltung da ist, der wir uns gerne anschließen möchten und wollen. Und da kann eine Organisation, ein Unternehmen unglaublich viel leisten und großen, großen Beitrag leisten. Kultur, wie gesagt, nochmal der Klebstoff oder das Schmieröl einer Organisation.
Vielleicht darf ich da noch kurz einhaken, weil es ja so werteorientiert ist und mir als Arbeits-, Familien- und Jugendministerin ist es so wichtig, dass wir allen ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben ermöglichen. Und da ist Arbeit ein ganz wichtiger Faktor dazu, nämlich dieses, um es möglich zu machen, dass sich Arbeit auf der einen Seite auszahlt und zugleich, dass Arbeit für die überwiegende Zeit auch Spaß macht, Freude bereitet, dass es eben um eine sinnerfüllende Tätigkeit auch geht, die einerseits eben extrinsisch, also nach außen, auch damit man Geld verdient, damit man seine Familie gut ernähren und so weiter kann, ja, und auf der anderen Seite aber auch ein innerer Motor, der sozusagen anspringt in einer Begeisterung, in einer Fähigkeit, auch seine Talente oder ihre Talente einzusetzen, nicht zu 100% in der Arbeitszeit vielleicht, ja, aber überwiegend. Und das ist, glaube ich, das, wo es eben vielmehr auch darum geht, die individuellen Persönlichkeiten auch hier in einer flexiblen Arbeitswelt, auch in unterschiedlichen Konstellationen zusammenzubringen. Und das ist auch das, was wir uns aus dem heurigen Jahr sehr stark mitnehmen in die neuen Arbeitswelten, wo eines der wichtigsten Thema die Flexibilisierung ist, auch beispielsweise um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch zu intensivieren und zu stärken, hin zu einer Work-Family-Balance, damit es nicht bei einem Entweder-Oder, sondern einem sowohl als auch zukünftig weitergehen kann.
Das bringt mich in Richtung der Frage an die Familienministerin. Als Vater von drei Gott sei Dank quietschlebendigen Kindergarten- und Volksschulkindern lässt mich ja das Thema Homeoffice, das durch Corona schlagend geworden ist, nicht kalt. Es fordert mich heraus und damit bin ich nicht alleine. Wie wird es denn aus Ihrer Sicht nach Covid mit dem Thema Homeoffice weitergehen?
Beim Homeoffice haben wir im Zuge der Corona-Pandemie eine Beschleunigung erlebt. Intensiv. Wenn wir am Anfang schauen, dass es 10% waren, waren es im Höchststand von Anwendung vom Homeoffice rund 40%. Hier gibt es unterschiedliche Zugänge, aber was man schon sagen muss, in neuen Arbeitswelten muss man auf der einen Seite diese Doppel- und Mehrfachbelastung von totalen Homeoffice mit Homeschooling und noch zusätzlich unsere Kinder zu versorgen. Ja, wenn Sie Vater von drei Kindern sind, ich habe dasselbe sozusagen, ich darf auch Mutter von drei Kindern sein. Und insofern geht es ja auch darum, dass man nicht nur die Kinder zu Hause betreut, sondern ja auch in B- und Erziehung ist. und das natürlich zu einer Doppel- und Mehrfachbelastung geführt hat. Zugleich aber auch haben wir erlebt, dass es in einer flexiblen Art und Weise in Abstimmung mit dem Arbeitgeber, je nach Möglichkeit, auch ein erhöhtes Anwendungspensum gibt, nämlich insofern, dass es eine flexiblere Art und Weise des Arbeitens darstellt, die wir auch weiterhin ermöglichen wollen. So sind wir mit den Sozialpartnern in eine Verhandlung eingetreten, wo es uns darum geht, einen Rechtsanspruch zu vermeiden, sondern so viel Flexibilität wie möglich zu erhalten und nur das Notwendigste in ein Regelwerk zu gießen. Wichtig ist, dass wir hier auch die Eigenverantwortung in den privaten Räumen zu Hause stärken. Wie sitzt man da? Welche Ausstattung hat man? Das ist schon was, was die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter auch in einer eigenverantwortlichen Art und Weise umsetzen darf, mit natürlich gerne Empfehlungen für die, wo es die Umstände erlauben, auch im Umfeld zu Hause. Gibt es ergonomische Anleitungen über die Arbeitsmedizinerinnen und Mediziner, die natürlich weiterhin zur Verfügung gestellt werden, aber eine Eingrenzung, wo ist es möglich, wo ist es nicht möglich, werden wir nicht machen, sondern wir werden dieses Pflänzchen, das wir jetzt erlebt haben, an beschleunigter Beschleunigung im Ausleben der verschiedenen Arbeitswelten, und ein Teil davon ist das Homeoffice. Das könnte man weiter kombinieren mit mobilen Arbeiten, das ja uns die Gerätschaften schon auch heutzutage erlauben, und dann kombiniert mit hybriden Arbeitsweisen, dass nicht alles ersetzbar ist durch Homeoffice, sondern dass ja das soziale Miteinander so wichtig ist. Dass es aber auch ein Faktor der Produktivität ist, wo wir in Kommunikation auf der einen Seite bleiben und auf der anderen Seite auch das Leadership stärken, nämlich hin von Kontrolle hin zu Vertrauen. Und das ist, glaube ich, in dieser Transformation befinden wir uns gerade. Hier gibt es einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit den Arbeitgebern, die hier schon Vorreiter sind, einige, die sozusagen gerade im Transformationsprozess sind. Aber der Wandel der Arbeitswelt ist durch die Corona-Pandemie eingeleitet geworden, und das große Schlagwort dazu, wie wir das auch weiterhin ermöglichen können, was da gerade an Transformation passiert, ist bestimmt die Flexibilität. Insofern geht es uns auch darum, dass wir diese flexiblen Arbeiten mit einem neuen Verständnis der Arbeitskultur verbinden, die wertebasierend sind, die in einem respektvollen Miteinander sind, dass es selbstverständlich ist, dass man seine Arbeitsaufträge oder Ideen und so weiter je nach Bereich entwickelt, hier die Produktivität vor den Vorhang holt statt die Kontrolle, und zugleich aber, dass wir alle auch ein Teil des Unternehmens sind. Und ich glaube, das ist so das zentrale auch Weltbild aus unserer Sicht, dass jeder, der seinen Job macht, einen Beitrag zum Gesamten leistet, zum gesamten Produkt, zum gesamten Ablauf, und dass es ohne den einen oder den anderen gar nicht möglich ist.
Weiterlernen, dranbleiben und nicht stehen bleiben in der heutigen Zeit, so hat wahrscheinlich schon früher gegolten im Berufsleben. Kann die vorherrschende Krise als Booster eigentlich dafür bezeichnet werden, weil es ja über kurz oder lang sowieso passiert wäre? Andreas Gnester, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Längerfristiges erfolgreich sein, längerfristiges länger in einer Firma arbeiten können, einen Job haben, diesen Job vom Beginn des Arbeitslebens bis zur Pension durchführen. Ist das ein Modell, das immer noch Bestand hat, oder hat sich da aus Ihrer Sicht doch einiges gewandelt und verändert?
Ja, vielleicht darf ich da auch noch beim einen oder anderen anschließen an die Frau Minister. Sie hat das natürlich vollkommen richtig gesagt, dass 40% die Möglichkeit von Homeoffice genützt haben. Das heißt, 4 von 10 Österreicherinnen und Österreichern haben diese Möglichkeit genützt. Aber man muss unbedingt auch noch ergänzend dazu sagen, dass 5 überhaupt nur in der Lage dazu sind, es zu tun. Die anderen 5 arbeiten im Tourismus, in der Gastronomie, in der Industrie, in der Pflege etc. Also die können gar nicht remote arbeiten. Das heißt, 5 Österreicher, Österreicherinnen sind in der Lage, es zu tun, und 4 haben es gemacht. Das ist schon eine exorbitante Zahl. Und das Ganze hat ja begonnen mit Freitag, dem 13., also wie in einem Kinofilm Nightmare, Lockdown 1. Und dann haben wir sehr viele Organisationen darauf vorbereitet. Ich weiß genau, es war der Montag, der 4. Mai. wo es darum ging, ja, jetzt werden wieder viele kommen, endlich ist diese Zeit vorbei, ich kann endlich wieder meine Kolleginnen und Kollegen sehen. Wir haben mit einem Ansturm auf Österreichs Büros gerechnet und haben verschiedenste Maßnahmen vorbeugend implementiert, damit es nicht zu diesem Anstoß kommt, damit es nicht zu einer Ansteckung kommt. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Dann sind 10-15% gekommen. Also 10-15%. Wir hatten einen Cap gemacht bei 30% bei den meisten Unternehmen. 10-15% sind gekommen. Bis zum Sommer hat sich das dann auf 30, in manchen Organisationen 40% gesteigert. Das ist über den Sommer wieder abgefallen. Im September waren wir dann wieder bei 30% und dann sind wir langsam schon in den leichten und harten Lockdown gefallen und die Zahlen sind weiter runtergegangen. Was schließen wir daraus? Das Arbeitsverhalten der Menschen hat sich verändert. Und das ist die große Veränderung dieser Zeit, die auch nicht mehr zurückdrehbar ist. Menschen haben mit neuer Technologie gelernt, umzugehen und haben zu schätzen gelernt, eine neue Arbeitsorganisation für sich selber zu nutzen. Wir machen aktuell sehr viele Umfragen in Organisationen und kennen auch sehr viele Studien. Und es ist heute so, dass weit über 2/3 der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, ja, sie wollen gerne weiter remote arbeiten. Bei 70% liegen die Zahlen, auch nach einer Corona-Pandemie. Und wenn man sie fragt, nach welchem Ausmaß, dann sind das 2-3 Tage in der Woche. Und zwar, da sage ich ganz bewusst, die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten. Das heißt nicht, dass sie alle jede Woche 2-3 Tage wirklich remote arbeiten werden. Aber sie wollen die Möglichkeit haben. Und die Frau Minister hat es angesprochen, Flexibilität. Das ist so das Schlüsselwort, das da dahinter steht. Und was ich da unbedingt auch noch sagen möchte, ist, es ist nicht nur Flexibilität, sondern es ist vor allem auch Freiheit. Die Frau Minister hat auch gesagt, dieses selbstbestimmte Arbeiten, selbstbestimmtes Tun, das ist wirklich geworden, das haben wir gelernt, dieses Jahr anders umzusetzen. Und auf der anderen Seite, da gibt es einen schönen Ausspruch, Verantwortung ist der Freiheit zweiter Namen. Und diese Freiheit ist immer gepaart mit Verantwortung. Also einerseits ist da die Freiheit, die Eigeninitiative und auf der anderen Seite die Eigenverantwortung, weil ich also mit dem größeren Maß an Freiheit muss ich auch lernen, mit Verantwortung ganz anders umzugehen. Ja, und das hat Arbeitswelt verändert. Das Rad wird sich dann nicht mehr zurückdrehen und Menschen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anders arbeiten. Ich glaube, dass es ein Fortschritt ist und das wird auch unsere Berufsbilder verändern. Ich glaube, wir haben heute natürlich den Großteil nicht selbstständig Beschäftigte und dass auch mit dem Arbeitsstil hier neue hybride Varianten des Arbeitens entstehen werden, die einfach diesen neuen Arbeitsstil fördern. Ich sage immer so, für mich gibt es da durchaus Modelle zwischen dem Angestellten, dem Arbeiter und Angestellten und dem Selbstständigen. Vielleicht gibt es ja mal einen sogenannten Angestellten-Selbstständigen, der sozusagen selbstständig ist, aber trotzdem voll in die Organisation eingebunden ist, vielleicht teilweise weisungsbefugt ist und Betriebsmittel verwenden darf. Hinter meinen Worten hören Sie schon, da gibt es natürlich viele steuerliche, sozialversicherungsrechtliche, rechtliche Aspekte. Vielleicht gibt es neben dem Angestellten-Selbstständigen einen selbstständigen Angestellten, der vielleicht nicht mehr zeit-, sondern ergebnisorientiert arbeitet. Also das sind so Modelle, die entstehen können. Oder wir haben auch jetzt gesehen, wie positiv die Veränderung des Mitarbeiterbeteiligungsmodells aufgenommen wurde in den Unternehmen, wie wichtig das geworden ist, also dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Betriebserfolg beteiligen können. Vielleicht entsteht auch hier so etwas Neues, wie ich nenne das eine Mitunternehmerschaft, dass wir einen Teil unserer Unternehmen in den Eigentum von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen führen können. Also das sind viele, viele Ideen und Möglichkeiten. Ich glaube, jetzt haben wir einen riesen Fortschritt gemacht, einen großen Sprung nach vorn, der vielleicht auch da oder dort schmerzhaft war, das ist ganz klar. Das ist übrigens, jede Entwicklung ist ein wenig schmerzhaft, sonst ist es keine Entwicklung und keine Veränderung. Und jetzt werden sich viele, viele neue Möglichkeiten und Perspektiven eröffnen.
Das Rad, wie Sie gesagt haben, lässt sich nicht zurückdrehen. Der Visionär, die Blickrichtung in die Zukunft. Die Zukunft jetzt für jemanden, der im Arbeitsprozess steht, Frau Bundesministerin, Thema Pension. Wir haben viel von Arbeit heute gehört. Ist auch der Themenkomplex Pension im Wandel begriffen? Könnte man nicht auch in Zukunft den Berufsausstieg hinterfragen? Pension 2.0, 3.0 quasi?
Uns ist es wichtig, dass wir den Menschen ermöglichen, dass sie so lange im Berufsleben sein können, wie sie es für richtig halten, wie es die Gesundheit erlaubt und wie es auch die persönlichen Umstände bringen. Wir sehen in derzeitigen Systemen, dass es oft ein Arbeits-D-Anreiz ist, um überhaupt während dem Pensionsanspruch auch weiter zu arbeiten. Insofern schauen wir uns hier viele Systeme an, wo wir sagen, wie können wir die Arbeit stärken, die Anreize im System auch stärken und wo ist die Wurzel für ein gegebenes Problem. Das ist genau das, wo wir auch dafür vorbereiten, dass wenn die Konjunktur wieder anzieht, dass wir unsere Menschen, die in Österreich leben, jetzt ausstatten sozusagen mit verschiedenen Weiterbildungsprogrammen. Wir haben eine Joboffensive inklusive der Arbeitsstiftungen mit 700 Millionen Euro, die wir für über 100.000 Menschen investieren, besonders in den Zukunftsbranchen wie nachhaltige Jobs im Klimabereich, wie Pflege und Gesundheit, aber auch im Fachkräftebereich, wo es im MINT-Bereich, sei es im Technikbereich, Informatik und so weiter, Nachfrage nach wie vor und offene Stellen gibt oder den gesamten Bereich der Digitalisierung, die in vielen Berufsbildern ein Hebel der Produktivität erzielen kann und aber auch in die Tiefe geht, wo wir Coding-Experten brauchen, das sich auch in allen Ausbildungsbereichen niederschlägt, wie beispielsweise in der Coding-Lehre, die wir adaptiert haben. Und jetzt geht es darum, dass wir auch unsere Anreizsysteme so weiterentwickeln, dass Arbeiten sich auszahlt, dass es auch Spaß macht und einer sinnerfüllenden Tätigkeit nachstrebt.
Andreas Gnester, viele Ansätze, die wir jetzt gehört haben, die richtigen Ansätze seitens der Politik aus der Sicht des Unternehmers?
Ja, selbstverständlich die richtigen Ansätze. Und ich sage auch immer, gerade wenn man über das Thema Pension spricht, ganz offen, da muss man auch Verständnis haben mit der Politik. Da etwas wirklich grundlegend zu verändern, ist nicht so einfach. Ich habe mir das einmal angeschaut. Unser Pensionssystem ist irgendwann zu Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden. Ist, glaube ich, eine unglaubliche Errungenschaft des Sozialstaates, die man nicht höher schätzen kann, als sie ist. Das Spannende ist damals, wie das Pensionssystem eingeführt wurde. Sie werden es nicht glauben, wie die Lebenserwartung damals war. Die Lebenserwartung war damals 65 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung war damals 65 Jahre und damals hat man das Pensionssystem eingeführt und hat das Pensionsalter mit 65 Jahren eingeführt. Also das ist, da hat man sich wirklich an der durchschnittlichen Lebenserwartung orientiert. Heute liegen wir in Österreich dank unserer großartigen Systeme, Gesundheits-, Sozialsysteme etc. bei 82 Jahren. Also da hat sich gravierend etwas verändert. Jetzt muss man aber, wie ich schon sagte, mit der Politik Verständnis haben. Ich sage da ganz offen, es wird keine Partei in diesem Land geben, die sagen, wir schaffen dieses Pensionssystem einfach ab und machen das Pensionsantrittsalter ganz woanders. Das ist einfach politisch vollkommen verständlich. Aber ich komme jetzt ganz an den Anfang des Gesprächs zurück. Sie haben gesagt, Arbeit dient zum Überleben. Ja, wenn es ausschließlich zum Überleben dient, dann braucht es die Pension und dann muss man schauen, so schnell wie möglich in die Pension zu kommen, um sozusagen ein Leben nach dem Überleben zu haben. Wenn wir es aber schaffen, diese Möglichkeiten und diese Entwicklungen weiterzugehen und die Perspektiven, die sich uns eröffnen, dann ist Arbeiten ein Teil des Lebens und dann wird es viele Menschen geben, die sehr gerne weiter im Beruf bleiben, zum Teil ein paar Stunden die Woche, das vollkommen variieren und verändern können. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Auf der anderen Seite haben wir ganz einen starken Bedarf im Markt nach qualifizierten Arbeitskräften. Und wer sind denn Qualifizierte, wenn nicht erfahrene Ältere, wenn sie denn physisch in der Lage sind, noch ein paar Jahre länger ihren Job zu machen oder in einer Teilzeit, in einer Gleitvariante etc. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten und vielleicht gibt uns diese Zeit jetzt auch und diese Erfahrungen die Möglichkeit, über diese vielleicht da oder dort fantastischen Ideen nachzudenken, damit wir so Menschen länger, die wollen, im Arbeitsprozess halten, dass sie sich dort weiter verwirklichen können, dass sie dort weiter einen Beitrag leisten können.
Christine Aschbacher, das Schlusswort von Ihrer Seite, wenn es darum geht, das Thema Eigenverantwortlichkeit in den Fokus zu rücken und nicht nur zu sagen, verlass dich auf den Staat?
Uns ist es wichtig, dass wir ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben ermöglichen. Und der Bereich der Arbeit ist hier natürlich ein zentraler Faktor. Und es gibt ja keinen Jugendlichen, der sich nicht Gedanken macht, was möchte ich gern arbeiten, was möchte ich gerne werden, unter Anführungszeichen, sind auch verschiedene Fragen, die wir und viele andere unsere Kinder immer stellen oder uns auch gestellt wurden. Und zugleich ist das, wo wir sehr viel Lebenszeit damit verbringen. Deshalb müssen wir, glaube ich, auch von unserem Gedanken gut weggehen, von einer reinen Work-Life-Balance im Sinne von Leben oder Arbeiten, sondern wenn ich arbeite, dann lebe ich ja auch und möchte meinen Beitrag leisten, möchte etwas weiterentwickeln. Und das ist ja diese Neugierde, dieses ganz Innere, das in jedem von uns angelegt ist. Und da gibt eben darum, auch die Rahmenbedingungen dafür zu ermöglichen. Der Arbeitsmarkt besteht auch aus Angebot und Nachfrage. Das hängt natürlich direkt zusammen mit der wirtschaftlichen Entwicklung, um auch neue Arbeitsplätze zu schaffen, um aber so viele Arbeitsplätze wie möglich auch zu ermöglichen, zu enablen, investieren wir in unsere mit Menschen sozusagen, mit eben beispielsweise der Joboffensive gerade jetzt in der Krise, damit wir die Jobchancen auch noch verbessern. Und dann gilt es natürlich jetzt auch ganz viele Jobs zu erhalten in den verschiedenen Positionen, wo wir aber auch in einem Transformationsprozess sind, wo neue entstehen, wo es neue Hebelwirkungen gibt im Bereich zum Beispiel der Digitalisierung und auch, weil verschiedene Organisationen angesprochen wurden, wo es auch gerade jetzt die Möglichkeit gibt, dass Arbeitsmarktservice österreichweit als einen Partner für lebenslange Weiterentwicklung auch hier zu etablieren und dass eine lebenslange Weiterentwicklung ja auch etwas ist, das uns alle sozusagen jung, fit und munter hält und unser USB ja auch im Vergleich international mit unseren Menschen, die sozusagen Vordenker sind, die innovative Geister sind, wo auch natürlich unser Bildungssystem die Wurzel auch dafür ist, wie es dann sozusagen auch mit unseren Arbeitskräften am Arbeitsmarkt ausschaut und so weiter. Und hier setzen wir den Schwerpunkt als Bundesregierung. Wir setzen aber auch den Schwerpunkt, wo wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken in einer Art und Weise der Flexibilität, wo uns aber auch die Wahlfreiheit für jede Jungfamilie, in welcher Konstellation auch immer, enorm wichtig ist und eine Wertschätzung ist, für unsere Kinder, für unsere Familien, das ja das Herzstück unserer Gesellschaft auch ist.
Und es ist tatsächlich so, wie im Vorfeld besprochen, aus einem 40-minütigen Podcast könnte ganz locker mit meinen beiden heutigen Gästen eine 3-Tages-Ausgabe werden. Vielen lieben Dank, Frau Bundesministerin Aschbacher, Andreas Gnester. Danke Ihnen beiden für Ihre Zeit und Ihr Mitwirken an der heutigen Ausgabe von Grundsatz zum Thema Arbeit. Schön, dass wir es doch noch geschafft haben. Und möge das neue Jahr für Sie beide ein gesundes, ein harmonisches und ein zufriedenes werden. Alles Gute, beruflich wie privat. Danke für Ihr Dasein.
Herzlichen Dank.
Danke für das Gespräch.
Alles Liebe.
Dankeschön. Danke, alles Gute euch. Dankeschön.
Jetzt bei uns im Studio in Meidling Platz genommen hat Bettina Rausch, die Präsidentin der Politischen Akademie. Servus Bettina, danke, dass wir dir für die heutige Grundsatzausgabe einmal mehr ein kleines bisschen Zeit wegknabbern dürfen. Das Thema Arbeit stand heute in unserem Podcast im Fokus, im Mittelpunkt der Fragen und Antworten. Deshalb auch in deine Richtung die Frage nach, gab es genug Arbeit für dich und dein Team im Jahr 2010? Wie war es dieses Jahr, nennen wir es ruhig verrücktes Jahr, die 365 Tage für die Politische Akademie und mich würde interessieren, was waren denn so deine Highlights?
Ja, lieber Laudi, wenn ich das so freundschaftlich am Ende dieses Jahres sagen darf.
Ach, das bitte.
Es war durchaus ein verrücktes Jahr, denn wir haben vieles verrückt oder wenn man so will, verlegt ins Internet, viele unserer Veranstaltungen. Da sind viele, und das freut mich sehr, diesen Weg mit uns gegangen. Und wir haben auch viele neue Stammgäste dazu gewinnen können, vielleicht das Positive an dieser verrückten Zeit, dass wir unsere Reichweite zumindest geografisch doch deutlich verbreitert haben und wie gesagt neue Freunde, neue Gäste gefunden haben. Ich freue mich aber selber schon sehr auf die Zeit nach Corona, auf persönliche Begegnungen, auf Präsenzveranstaltungen, weil das natürlich auch eine ganz, ganz andere Qualität hat. Dazu aber eine Erkenntnis, und das führt mich auch zu einem Highlight, nämlich die Erkenntnis, dass online auch sehr persönlich sein kann und dass manche Persönlichkeiten auch online wirklich beeindrucken können. Ich habe das vor kurzem selber erlebt, als Wolfgang Schüssel, der ehemalige Bundeskanzler, bei uns zu Gast war, online. Also er war eigentlich genau hier, wo wir jetzt sitzen, und ich war zu Hause im Homeoffice und wir haben miteinander geplaudert, im Rahmen unserer Buchpräsentationsreihe aufgeblättert, wo wir politische Bücher vorstellen. Wolfgang Schüssel hat sich zu seinem 75. Geburtstag, den er dieses Jahr gefeiert hat, selbst ein Buch geschenkt. Das trägt den Titel »Was Mut macht« und er hat darin Geschichten und Anekdoten gesammelt aus seinem ja sehr bewegten, aber auch bewegenden Leben. Und ich durfte mit ihm in unserer online aufgeblättert Edition über dieses Buch sprechen und muss zugeben, ich bin ja tatsächlich ein Fangirl, denn Wolfgang Schüssel war Bundeskanzler. Der Laudi schmunzelt, weil wir sind vielleicht sozusagen eine ähnliche Alterskategorie. Als ich begonnen habe, mich politisch zu engagieren.
Ja, das sind wir.
Denn schon damals da hat er mich beeindruckt, der Wolfgang Schüssel, mit seiner durchaus sehr ruhigen Art, mit seinem Leadership, das immer extrem teamorientiert war. Er hat ein unglaubliches Detailwissen in so vielen Themen, einen wunderbaren Esprit, denn auch wenn er ruhig ist, sieht man in seinen Augen immer so ein Blitzen, möchte ich so fast sagen, weil da ganz, ganz viel sich abspielt dahinter. Und er hat eine irrsinnige musische Begabung ja auch, denn er kann Cello spielen auf der einen Seite, aber auch Karikaturen zeichnen, von denen man in dem Buch auch ganz viel findet. Er ist also eine großartige Persönlichkeit und das kommt und kam dann auch online wirklich rüber, haben viele gesagt, wir haben bei diesem Gespräch ein wunderbares Feedback bekommen, weil es für viele ein Genuss war, ihm zuzuhören, mit ihm zu reden. Letztendlich eigentlich über Gott und die Welt, das kann man ganz mit Fug und Recht behaupten, über seine Politikzeit, über die Zukunft Europas, über Werte und darüber auch, was unser Menschsein ausmacht. Das Schöne ist, dass man dieses Highlight des Winters, also für mich war es wirklich einer der allerschönsten Abende in diesem Winter, dass man dieses Highlight nachhören und nachschauen kann für alle, die nicht dabei waren und die jetzt Lust drauf bekommen haben bei meiner sozusagen großartigen Werbung dafür. Und zwar auf unserer Facebook-Seite oder auch auf unserer Website www.politische-akademie.at.
Jetzt ist natürlich schwer zu fragen oder zu sagen, jetzt toppen wir das, nämlich deinen Termin mit Wolfgang Schüssel. Dennoch, dem Rückblick aufs alte Jahr folgt in gewohnter, routinierter Art und Weise der Ausblick auf das kommende. Wir wollen mit dieser liebgewonnenen Tradition daher nicht brechen, liebe Bettina. Schauen wir in die Zukunft. Die Chance, dass 2021 ein normaleres Jahr werden könnte, besteht ja, Stichwort Impfung.
Genau, und wenn wir jetzt nach vorne schauen und uns fragen, so was kommt auf uns zu, was bringt das neue Jahr, dann mit ziemlicher Sicherheit eins, nämlich eben diese Corona-Impfung und damit für uns alle die Hoffnung, die damit verbunden ist, die Aussicht, dass unser Leben bald wieder sowas wie normal wird oder normaler zumindest. Bei uns geht's aber sowieso gleich online weiter natürlich. Wir machen weiter auf der Politischen Akademie und keine Pause, auch in der Zeit, die vor uns liegt und die sicher noch ein paar Wochen, vielleicht auch Monate schwierig und anders bleiben wird. Da versuchen wir wiederum und tun unser Bestes, unsere Gäste, alle Interessierten, mit ganz, ganz viel Brainfood und Soulfood quasi durch diese Zeit zu begleiten. Wir reden zum Beispiel über unseren Grundwert Subsidiarität, ein Zungenbrecher auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein Wort, dem viele ganz viel Rocket Science vermuten, aber das man ganz, ganz leicht erklären kann. Und zwar wird das Julian Fessler machen in unserer Reihe Werte und Wurzeln der Volkspartei. Julian ist auch im Vorstand der Politischen Akademie. Er ist Landtagsabgeordneter in Vorarlberg gewesen und Stadtrat in Dornbirn. In der Reihe für uns in der Regierung mit uns im Gespräch kann man Claudia Tanner persönlich kennenlernen, politisch und persönlich, wenn man so will. Politisch hat sich einiges getan bei ihr in den letzten Wochen und Monaten. Darüber wird sie uns erzählen und auch einen Einblick in ihr persönliches Leben und ihre Zugänge geben. Und dann stehen wir, man glaubt es kaum, die Zeit verfliegt ja doch, auch wenn das Corona-Jahr seine Längen hatte, stehen wir schon 10 Jahre nach dem arabischen Frühling. Wir richten da unseren Blick nach Nordafrika und fragen uns gemeinsam, was uns geblieben ist von dieser Bewegung und wie Afrika auch Zukunft haben kann in dieser so verrückten Welt. Digitalisierung beschäftigt uns weiterhin, zum Beispiel digitale Ethik, was man darunter versteht und warum man das braucht. Also ihr seht, unsere Pipeline an Veranstaltungen ist reichlich gefüllt. Unser Rucksack, wenn man so will, all das und noch viel mehr gibt es dann im Jänner. Termine und Details wie immer auf unserer Website. Und natürlich, und das freut mich ganz besonders, geht auch der Podcast weiter. Also kann ich von meiner Seite mal sagen, weil unser lieber Host, der Laudi, macht ja ohnehin immer sehr viel Werbung dafür und das kann ich jetzt auch als Initiatorin machen. Abonniert bitte auch unseren Podcast. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann bleibt ihr auch immer wieder am Laufenden und bekommt den nächsten auch gleich automatisch.
Liebe Bettina, dann danke an dieser Stelle für deine Podcast-Werbung. Ich kann den Satz aus meinem Skript getrost streichen. Alles Gute dir und deinem Team für das Jahr 2021 und möge es, dein Wort in Gottes Ohr, tatsächlich ein gutes werden. Verdient hätten wir es uns. Bleib gesund und fröhlich und bis bald hinter dem Mikro von Grundsatz. Servus, Baba.
Alles Liebe und danke auch dir.
iTunes, Spotify, Simplecast und Soundcloud, liebe Hörerinnen und Hörer, die Plattformen, auf denen wir zu hören sind. Unser Download auf euch wartet. Diese Portale sind vielfältig. Es ist ja fast schon unmöglich, an Grundsatz vorbeizukommen. Nachgehört kann die ganze Fülle an Grundsatzfolgen überall werden. Zu finden sind sie auch wie immer auf unserer Website. Bettina hat es gesagt, www.politische-akademie.at. Vielen lieben Dank für euer Feedback, eure Mails und das Wissen darum, gehört zu werden. Christian Gerti-Laudenbach verabschiedet sich im Namen des gesamten Grundsatzteams. Bis bald auf diesem Channel. Das war die neueste Ausgabe von Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link.